Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Ich bin Christian Ziemek und heute steht bei uns alles unter Spannung. Wir reden nämlich über Strom auf Tour. Jeder von uns guckt mehr oder weniger oft sicherlich ängstlich mal auf den kleinen Batteriebalken, der den Ladestand seines Smartphones anzeigt und denkt sich, hoffentlich reicht das noch. Vor allem, wenn man auf das Gerät angewiesen ist, etwa bei der Navigation, ist es ein Problem. Zu dem Thema spreche ich heute mit Boris Gnielka. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen.
Wunderbar.
Er ist Ausrüstungsredakteur des Outdoor-Magazins. Hallo Boris.
Hallo Jimmy.
Boris, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin, dann ist das schon bei der normalen Straßennavigation ja eigentlich schon schwierig. Der Akku ist nach wenigen Stunden leer. Wie ist es bei einer Wandertour? Ist es da anders?
Ja, da ist es ein bisschen anders. Da ist der Balken in der Regel noch schneller leer. Das liegt halt einfach daran, dass die Empfangsbedingungen oft nicht ideal sind. Also sei es im dichten Wald, wo das Blätterdach oder auch einfach die Entfernung zum nächsten Funkmast dann doch etwas größer sind als auf der Straße.
Das Blätterdach macht da was aus?
Das Blätterdach macht was bei der Navigation mit GPS aus. Mhm. Das heißt also, die Daten von den Satelliten zur Positionsbestimmung werden nicht so gut empfangen. Mhm. Also es macht tatsächlich schon ein Blätterdach aus. Wenn ich eine Schlucht habe, zum Beispiel in den Alpen oder sowas, dann wird der Empfang natürlich noch schlechter. Nicht nur der Empfang zum nächsten Sendemast, also für die Handy-Konnektivität, sondern auch eben der Empfang der Satelliten, die dort oben die Position bestimmen.
Also von den Schluchten, das war mir bekannt, aber das ist tatsächlich auch irgendwie Blättern
und Bäumen tatsächlich und so. Schon. Es funktioniert, aber es funktioniert halt nicht ganz so gut. Das heißt, das Handy muss mehr Energie aufwenden. Dazu kommt, dass man natürlich anders als im etwas schattigen Auto das Display vielleicht ein bisschen heller einstellt. Das saugt halt sehr viel Strom. Und dass man halt Apps verwendet, die vielleicht auch relativ aufwendig konstruiert sind oder auch mehr Strom verbrauchen als jetzt das klassische Google Maps, was man so kennt und normalerweise für die Straßennavigation einsetzt.
Und wie könnte ich da sozusagen, angenommen, man sagt jetzt, man benutzt sein Handy zur Navigation, wie, was würde man da als Stromspartipps empfehlen können?
Also generell kann man, glaube ich, bei so gut wie jedem Handy heute einstellen, dass das Display dunkel bleibt und dann vielleicht nur noch per Sprachansage navigiert wird, sodass eben diese Displaybeleuchtung, die sehr viel Energie kostet, halt zumindest mal wegfällt. Und zum Zweiten kann ich mir auch überlegen, einfach nur dann zu navigieren, also die App nur dann aufzurufen, wenn ich auch wirklich nicht mehr weiß, wo es lang geht und nicht die ganze Zeit mitlaufen lasse. Wenn ich natürlich die Route tracken möchte, um nachher meinen eigenen Track ins Internet zu stellen oder auch einfach auszuwerten aus Spaß an der Freude, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann muss die App die ganze Zeit mitlaufen, aber das kostet dann eben extrem viel Batteriesaft.
Ja, ich kenne es so ein bisschen vom Mountainbike-Navigieren. Das Problem ist dann, man denkt, man weiß, wo es lang geht und dann hinterher festgestellt, dass man zwar jetzt irgendwie schön im Flugmodus unterwegs ist und Energie spart, aber seit 5 Kilometern in die falsche Richtung fährt, unter Umständen auch schon mal bergab.
Ja gut, also ich mache es jetzt so zum Beispiel, dass ich einfach das Handy bei jeder Weggabelung kurz konsultiere, drauf schaue und sage, okay, muss ich ja links oder rechts lang, wenn ich weiß, ich muss links oder rechts lang, dann gehe ich halt den Weg und schalte es aber danach dann gleich wieder ab. Und du hast was Gutes angesprochen, nämlich den Flugmodus, den kann man natürlich aktivieren. Dadurch wird halt das Bluetooth gekappt, das WLAN gekappt, aber auch eben die Funkverbindung. Das heißt, man kann keine Anrufe mehr empfangen. Da spart natürlich jede Menge Energie. Eine weitere Möglichkeit ist es ja, wie gesagt, das Display runterzuregeln oder eben das Handy auch einfach mal komplett auszuschalten, wenn es halt ganz knapp wird. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass das Handy auch so ein Backup ist für Notfälle. Das heißt, man sollte immer nur so lange navigieren, dass eben der Strom auch noch reicht, um eventuell dann nochmal, wenn was passiert, man noch Hilfe ordern kann. Und da wird es mitunter sehr knapp. Das heißt, also beim normalen Smartphone in der Alpenregion, wenn ich damit dann navigierend durch die Gegend laufe und die ganze Zeit quasi die Navi-App mitlaufen lasse, dann ist in der Regel nach 6 Stunden, selbst bei guten Geräten mit frischem Akku, mit neue Geräte, wo der Akku noch nicht so gelitten hat und der voll aufgeladen war vorher, mitunter dann Schluss nach 6 Stunden.
Also bei mir, ich mache es irgendwie gerne mal, dass ich einfach generell im Flugmodus unterwegs bin und das GPS eigentlich dann auch per Hand immer ein- und ausschalte. Ich habe irgendwie so eine uralte Android-Gurke und
muss
da
wohl,
ist der Akku sowieso extrem schwach. Und wenn ich dann die ganze Zeit das GPS mitlaufen lasse, das brauche ich ja nicht unbedingt, wie du sagst. Ne? Also ich komme zu einer Weggabelung und dann schalte ich es wieder ein. Ich meine, ich benutze fürs Mountainbike-Navigieren ein dediziertes Rad- bzw. Mountainbike-Navigationsgerät, aber mit zum Beispiel Komoot bin ich auch schon mal auf dem Handy unterwegs und wandere 4 Stunden irgendwo durch die Gegend einen Wanderweg, den ich dann, wo ich dann irgendwie per Swipe-Down-Menü den GPS-Modus ein- und ausschalten kann, je nach Bedarf. Und das spart schon extrem viel.
Ja, das kann schon ziemlich viel sparen. Wenn das so einfach geht, ist gut. Also bei meinem Gerät müsste ich da ein bisschen länger suchen, bis ich dann die mobilen Daten, beziehungsweise die Daten, also die Ortung heißt es ja dann, die Ortungsdienste deaktivieren kann. Ob ich das dann jedes Mal machen möchte, ist dann, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich dann jedes Mal in den Menüs rumfummeln muss. Ja, okay. Das wäre mir dann zu aufwendig. Aber das hängt vielleicht auch einfach vom Gerätetyp ab oder vom Betriebssystem auch oder von der Alter der Geräte.
Also Tipp für Android-User, meist, also ich weiß nicht mehr, wie es heutzutage ist, aber man kann einfach runterwischen und oben ist dann dieses Logo, dieser Punkt, dieser Pfeil mit dem Punkt drin, den kann man ein- und ausschalten.
Ah ja, okay.
Das dauert eine Sekunde. So ja. Schwupp, peng. Wie ist das mit Temperatur? Also wenn ich jetzt unterwegs bin, du hast ja auch den Punkt Notfall, das Handy als Notfallgerät beziehungsweise als Backup angesprochen. Mir ist es mal passiert, dass ich irgendwann in den Alpen tatsächlich gestürzt bin. Es hatte irgendwie um 0 Grad und damals hatte ich ein Handy mit LCD-Display und das hat einfach nicht mehr reagiert in dem Moment. Da habe ich kurz Muffensausen bekommen. Es ging dann wieder. Ich wollte mal kurz gucken, könnte ich jetzt Hilfe rufen? Ja, nein, das ging halt nicht. Wie ist das mit dem Handy, mit dem neuen Smartphone? Die verlieren ja bei geringen Temperaturen auch schnell Akkukapazität. Ne?
Also generell leidet natürlich ein Akku unter starker Kälte. Oft wird es angegeben, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich, bis zu welchem in welchem Temperaturspektrum das Gerät einwandfrei arbeitet. Ich habe mein Handy ist es ein bisschen älter, das ist ein älteres Apple-Gerät. Das funktioniert eigentlich bei 0 Grad schon nicht mehr richtig. Also da schaltet es sich einfach aus. Das heißt, ich muss es halt eigentlich immer in die Innentasche packen. Da bleibt es halt warm, da bleibt der Akku auch warm. Das ist auch ein Tipp generell, den man geben kann, das Handy einfach nah am Körper zu tragen, wenn man es jetzt nicht ständig braucht und ständig drauf gucken muss, um es einfach warm zu halten. Also nicht nur das Display, dass das Gerät überhaupt funktionstüchtig bleibt, sondern auch der Akku. Naja. Es schont halt auch den Akku, ja.
Und wahrscheinlich irgendwie als allerletzte Backup immer eine Karte vielleicht dabei haben, wenn man dann noch weiß, wo man ist.
Eine also, Papierkarte?
Ja.
Ja, ohnehin. Also das empfehlen wir
generell. Ich zum Beispiel nie. Habe ich nie dabei.
Also einmal kann man damit natürlich wunderbar planen, weil man die halt so schön ausfächern kann. So groß ist in der Regel kein PC-Bildschirm. Man kann da so schön planen. Man hat eine grobe Vorstellung von der Tour. Man weiß, wo die giftigsten Anstiege lauern, wo es vielleicht brenzlig werden kann, wo die Hütten liegen, wo Wasserstellen liegen. Das hat man alles in einem Blick, wenn ich die Papierkarte einmal ausfalte vor der Tour. Ich weiß dann auch ungefähr, welche Form meine Tour hat, ob es ein Kreis ist oder ob ich irgendwie 2, 3 markante Abbiegepunkte habe, die ich mir dann relativ schnell einprägen kann. Und wenn man die mitnimmt, also eine normale Karte wie ich, wir haben das ja mal aus, das kann man so grundsätzlich nicht sagen, was bewegt sich zwischen 60 und 100 Gramm, das ist so viel nicht und die kann man eigentlich immer mitnehmen. Mhm. Das würde sich in jedem Fall empfehlen.
Aber angenommen, der Akku geht denn jetzt mal aus, ne? Das kennen wir ja alle. Was mache ich denn dann unterwegs? Also kann man das Handy einfach an jeder Berghütte aufladen? Wie ist da die Abdeckung? Gibt es da überall eine Ladestation und die Leute sind so kulant und sagen, wenn sie einen Apfelstrudel essen, dann kriegen sie auch unseren Strom? Oder?
In der Regel, also meine Erfahrung ist tatsächlich, in der Regel funktioniert das ganz gut. Das heißt, die Hüttenbetreiber haben nichts dagegen. Ich meine, es ist ja auch nicht viel Strom, den man da aus der Dose saugt. Allerdings wollen das alle. Und es gehen alle mittags essen. Ja, das heißt, die haben dann oft 1, 2 Steckdosen im Gastraum und die sind dann von vornherein blockiert. Also man kommt gar nicht dran. Und dann ist auch die Frage, wie lange möchte ich da sitzen und Mittagessen, bis mein Handy wieder halbwegs voll ist. Also bei meinem Gerät dauert es bestimmt 2, 3 Stunden, bevor das wieder voll ist. So lange esse ich in der Regel nicht zu Mittag, jeweils nicht auf einer Alpentour. Und also das, ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es kann auch klappen, aber darauf verlassen sollte man sich nicht. Und es gibt tatsächlich auch noch Hütten, die haben keine Steckdose im Gastraum. Das heißt, dann müsste man vielleicht hinten nachfragen in der Küche oder so, ob es möglich ist, das aufzuladen. Das ist aber die Ausnahme. Also die größeren Hütten haben eine Steckdose. Und wenn sie frei ist, kann man die in der Regel auch benutzen. Man muss dann natürlich entsprechend die Adapter mitnehmen, das heißt das Kabel und das Netzteil. Mhm.
Wiegt ja auch wieder.
Ja, wobei, das ist, glaube ich, zu vernachlässigen.
Mhm. Das heißt wahrscheinlich die beste Lösung unterwegs, Powerbank dabei zu haben?
Powerbank ist in aller Regel die beste Wahl, ja.
Also ein mobiler Akku.
Ja, ein mobiler Akku, den man halt nicht nur fürs Handy nutzen kann, sondern auch mit dem man auch seine Stirnlampe zum Beispiel aufladen kann, oder seinen MP3-Player, wenn man sowas noch besitzt. Oder auch sein GPS-Gerät, falls jemand sowas noch dabei hat. Aber vor allem fürs Handy ist es notwendig. Und da es die Dinger mittlerweile wirklich unglaublich günstig gibt und auch in allen Kapazitätsklassen.
Heißt, ab wann?
Was kriegt man? 7-8 Euro fangen die quasi an. Also ab 10 Euro ist man auf jeden Fall dabei. Und das müssen auch keine schlechten Geräte sein. Das sind dann aber meistens Geräte, die natürlich nicht vor Wasser geschützt sind oder nicht stoßfest sind, was man auch nicht unbedingt braucht, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Notfalls packt man es in irgendeine Ziploc-Tüte und stopft es ins Deckelfach und dann funktioniert das auch ganz gut. Und die natürlich auch nicht so viel Kapazität besitzen. Also oft reicht dann eben eine Powerbank-Füllung, die man natürlich zu Hause vornehmen muss, dann vielleicht für eine Handy-Ladung. Aber immerhin, man kommt gut über den Tag. Wenn man länger unterwegs ist, dann braucht man natürlich größere Geräte.
Also ich habe eine, die ist irgendwie, die hat glaube ich 10.000, kann das sein?
Kann gut sein, 10.000 Milliampere, ja.
Genau, und da kommen, die hat irgendwie 30 Euro gekostet, da kriege ich 2,5 mal den Akku mitgeladen.
Ja, ja.
Was schon irgendwie.
Dann hast du aber auch schon einen starken Akku, denke ich mal.
Ja, so ein alter halt, ne?
Also
ja, keine Ahnung.
Ja, ich habe leider auch nur einen halten. Aber mit 10.000, ich habe auch eine 10.000er Powerbank, die gibt es wirklich gute Geräte für 20 Euro schon. Und die sind auch vom Gewicht her noch zu verschmerzen. Also
was wiegt so ein
200 Gramm, kann man sagen.
200 Gramm.
Also wenn man ein bisschen drauf achtet, es gibt die natürlich auch in viel schwerer, mit irgendwelchen Zusatzfeatures, die aber kein Mensch braucht wirklich. Also mit eingebauter Taschenlampe zum Beispiel oder sowas, das braucht man ja nicht wirklich. Aber in der Regel kann man sagen, 10.000 Milliampere sind 200 Gramm. Natürlich, je größer die Geräte werden, also je mehr Kapazität sie haben, desto besser ist das Verhältnis von Kapazität zu Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine 20.000er Powerbank habe, dann muss die jetzt nicht unbedingt jetzt 2 Kilo wiegen.
Ja, also
das wäre auch ein bisschen viel. Ja.
Was wäre denn dann dein Tipp für Leute, die echt lange unterwegs sind, also die vielleicht eine Woche lang durch Schweden wandern und haben keinen Zugang zu Strom, weil sie sich eine ganz besonders wilde Route ausgesucht haben? Was soll ich, also und ich will trotzdem irgendwie mein Handy dabei haben, vielleicht habe ich ja gar keinen Empfang, egal, zum Fotos machen, wofür auch immer.
Ja.
Was empfiehlst du da? Was für eine Größe sollte man da dabei haben? Weil die entladen sich ja auch selbst vielleicht so ein bisschen zumindest.
Ein bisschen, das ist in der Urlaubszeit zu vernachlässigen. Also auf 1-2 Wochen kommt da kaum mehr als 2-3% zusammen.
Okay.
Das hängt ganz davon ab, wie oft ich das Gerät benutze, also wie oft ich nachladen möchte. Also wenn ich 3 Wochen auf Tour gehe und ich weiß, ich höre unterwegs keine Musik, ich muss auch nicht groß navigieren, ich brauche das Ding nur, um ein paar Bilder zu knipsen oder mal als Backup für Notfälle, dann kann ich da mit einer 10.000er Powerbank, bin ich da schon auf der sicheren Seite. Wenn ich aber damit wirklich jeden Tag navigieren möchte und mein Handy jeden Abend aufladen möchte, dann kommt man mit Powerbanks alleine, naja, vielleicht eine Woche. Für eine Woche wird es sich noch lohnen. Da hat man halt 7 mal, sagen wir mal, 5.000 Milliampere, die man für eine komplette Ladung eines modernen Handys mit starkem Akku braucht. Das lässt sich auch noch ungefähr tragen. Wenn ich noch mehr brauche, wenn ich länger unterwegs bin oder vielleicht 2-3 Geräte aufladen möchte, dann kann man darüber nachdenken, statt an der Powerbank ein Solarpanel mitzunehmen und das außen an den Rucksack zu packen oder, wenn man mal einen Pausentag macht, ans Zelt zu hängen und damit eben dann entweder die Geräte direkt zu laden, was heute oft möglich ist, weil die in der Regel Elektronik eingebaut haben, die viele Paneele. Oder eben eine kleine Powerbank zu laden, mit der ich dann in der Nacht dann wiederum meine Handys laden kann. Also oder auch andere Gerätschaften laden kann. Weil solche Solarmodule gibt es auch jetzt speziell für den Outdoor-Bereich. Die sind dann wasserfest, biegsam. Die kann man einfach draußen an den Rucksack hängen. Und die wiegen dann auch nur noch 200 Gramm. Und liefern dann doch bei Sonnenschein, und das ist halt die Voraussetzung, dann bis zu 7 Watt. Das heißt, da kriege ich mit so einer Powerbank, kriege ich bei 8 Stunden Sonnenscheindauer eine 10.000er Powerbank, wenn ich das Gerät wirklich kontinuierlich im richtigen Winkel zur Sonne positioniere, wieder voll. Und damit könnte ich dann 2 Handys aufladen. Aber das steht und fällt mit dem Wetter. Das heißt, wenn ich in eine düstere Region gehe oder auf eine Wintertour, dann kann ich mir das Solarpanel von vornherein schenken. Das bringt überhaupt nichts. Also bei bewölktem Himmel bringt es wirklich nur noch sehr wenig. Also da macht es eigentlich schon keinen Sinn mehr. Wenn man aber weiß, man ist in einer Region unterwegs, wo die Sonne lange scheint, zum Beispiel in Skandinavien im Sommer, da scheint sie ja teilweise sogar rund um die Uhr, wenn man da
gewissen Breiten gerade erreicht. Aber wenn man dann im Wald unterwegs ist?
Wenn man im Wald unterwegs ist, kann man es vergessen.
Naja.
Dann brauche ich kein Solarpanel mitzunehmen.
Ja. Was gibt es denn da noch für Methoden? Also angenommen, man sagt jetzt, ich möchte meinen Strom selbst erzeugen. Gibt es da andere?
Ja, es gibt sehr viele lustige Geräte. Die haben wir auch alle mal ausprobiert. Es gab bis vor kurzem noch, und man findet es auch noch, Wasserstoffgeneratoren. Das sind so kleine Geräte, die etwas größer sind als ein Handy. In die schraubt man so eine kleine Einwegkapsel rein mit Wasserstoff und die produzieren dann Strom. Das hat leidlich funktioniert. Das Problem ist nur, dass ich dann eben diese Kapseln habe, die ich kaufen muss, die ich dann auch leer mit mir rumtrage als Abfall, die nicht nur sehr teuer sind, sondern auch letztendlich wieder so viel gewogen haben zusammen mit dem Gerät, dass ich eigentlich auch eine Powerbank hätte mitnehmen können einfach oder drei, vier Powerbanks mitnehmen können. Das wäre dann auch egal gewesen. Also zu Recht findet man das eigentlich kaum noch am Markt. Windgeneratoren gibt es. Da gibt es auch einige gute Geräte.
Läuft man da mit einem Propeller auf dem Rucksack rum?
Man könnte mit einem Propeller auf dem Rücken rumlaufen, aber das würde sich dann nur empfehlen, wenn man zum Beispiel kräftig Gegenwind hat. Ja. Man müsste den auch gut installieren, aber auch die Geräte. Man muss ja immer das Verhältnis sehen zwischen Kapazität und Gewicht, was ich mit mir rumtrage als Wanderer. Ja, und dieser Propeller, den es nach wie vor gibt, der auch gar nicht so teuer ist, der kostet so um die 120 Euro, der wiegt aber über ein halbes Kilo.
Okay,
gut. So, und dann muss ich eigentlich dann auch noch eine Powerbank dran schließen, weil damit direkt das Gerät zu laden ist in dem Fall wirklich schlecht, weil die Ströme sehr schwankend sind. Das geht natürlich auf den Akku. Das heißt, der Wind bläst in der Regel ja nicht ganz kontinuierlich.
Man sieht auch echt komisch aus, glaube ich.
Ja, am Rucksack, glaube ich, das ist auch echt.
Wenn es auf die Mütze das macht, würde es noch besser aus.
Ja, aber das Gewicht drückt dann noch ganz schön auf die Birne. Also das würde ich vielleicht dann auch lassen. Also, aber es ist eine Option für Leute, die sagen, hey, ich gehe halt irgendwie für 5 Tage mal raus in die Natur, baue mein Zelt da auf und mache da Tagestouren. Dann habe ich da mal ein Camp. So, und wenn das eine windige Ecke ist, dann kann ich das Ding da installieren. Da wird auch ein Stativ mitgeliefert oder man nimmt sein Fotostativ und schraubt das da drauf. Wenn man das dann im richtigen Winkel zum Wind positioniert und der Wind richtig kräftig pustet, also richtig kräftig, haben wir gemessen, dann kommen dann auch schon mal so 5-6 Watt raus. Also das ist schon richtig gut. Das heißt, damit kann ich dann 10.000er Powerbank in einem Tag wieder vollladen.
Aber es kostet wahrscheinlich auch, ist jetzt nicht ganz günstig.
Nee, 120 Euro. Teuer. Ich glaube sogar inklusive Stativ. Es funktioniert gut, aber man braucht wirklich kontinuierlich Wind. Und man muss eben diese 600 Gramm, das Stativ kommt noch da drauf, die 600 Gramm erstmal wieder rauskriegen. Das heißt, 600 Gramm, wenn wir gerade gesagt haben, eine 10.000er Powerbank sind 200 Gramm. Das heißt, ich könnte dann entsprechend viele Powerbanks mitnehmen, muss man überlegen, okay, brauche ich wirklich 50.000 Milliampere unterwegs? Ja, wenn ich 50.000 brauche, dann könnte sein, dass sich die 600 Gramm tatsächlich lohnen. Ansonsten bin ich mit der gleichen Menge an Powerbanks eigentlich günstiger unterwegs.
Und Handkurbelgeschichten?
Handkurbelgeräte, ja, von der gleichen Marke gibt es auch relativ gute Handkurbelgeräte, haben wir auch ausprobiert. Funktionieren auch toll. Ich glaube, ich würde sowas eher in so einen Luftschutzbunker legen oder sowas für einen Ernstfall, wenn man mal wirklich noch ein paar Sekunden Strom fürs Radio braucht oder so.
Wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Also auch für die Tour empfiehlt sich das überhaupt nicht, weil wir haben es nachgewogen, 330 Gramm wiegt das Gerät. Kostet 160 Euro, sogar noch teurer als die Windmühle. Aber man kurbelt sich wirklich einen ab. Also wir haben da mal geguckt, also der Widerstand ist schon recht groß beim Kurbeln. Dafür kommt dann auch wirklich über 1 Ampere raus. Das heißt, ich kann meine Handys damit laden. Die akzeptieren den Ladestrom und der ist dann nicht zu gering. Aber wir hatten es halt mal ausprobiert. 5 Minuten, da haben wir auf einem iPhone SE, das ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, aber die Akkugrößen haben sich nicht groß geändert. Auch bei den größeren Geräten heute sind die Akkus nicht so viel stärker als bei einem SE. Haben wir 3% Ladung bekommen für 5 Minuten Kurbeln. Aber nach 5 Minuten Kurbeln war bei mir als Kletterer der Arm echt dick.
Okay.
Also das macht keiner, dass er sich eine Stunde hinstellt und sein Handy vollkurbelt. Das ist wirklich was für Notfälle, als Backup
sozusagen. Ich finde bei solchen Sachen, ich finde es ja immer toll, wenn das irgendwie noch einen Zusatznutzen hätte, wie zum Beispiel eine Kaffeemühle oder so. Ich meine, da muss man ja auch kurbeln, das geht auch nicht auf die Arme.
Das stimmt.
Oder zum Beispiel bei Rollentrainern fürs Fahrrad, dass man damit gleichzeitig eine Getreidemühle ankurbelt oder vielleicht sogar Strom für sein Handy erzeugt. Das gibt es, glaube ich, sogar schon. Aber sowas wäre dann ja nochmal ein Zusatz. Und es gibt ja angeblich Leute, die tatsächlich ihren Espresso-Kocher mit auf eine Tour nehmen und die könnten dann gleichzeitig Strom erzeugen und ihren Kaffee mahlen. Win-Win-Situation.
Das ist nicht schlecht. Ja, also eine Win-Win-Situation gibt es tatsächlich bei einem Gerät, was wir noch nicht angesprochen haben. Das sind diese kleinen, die sehen aus wie kleine Kaffeetassen mit Deckel, aus Aluminium meistens hergestellt. Und die heißen thermoelektrische Module. Die generieren Strom durch Temperaturunterschiede. Das heißt, man stellt dieses thermoelektrische Modul, deswegen ist es auch aus Metall gefertigt, auf eine Wärmequelle und füllt kaltes Wasser rein.
Auf eine Wärmequelle, die man findet oder dabei
die man hat, entweder oder? Findet, wenn man in Island, auf Island unterwegs ist zum Beispiel, könnte man sie finden.
Sonderfall Island.
Ja, ganz genau.
Oder einen schwarzen Stein irgendwo in den Alpen. Wo gerade die Sonne 3 Stunden
da die Wärmeleistung ausreicht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
Wie heiß muss die Unterlage sein?
Richtig heiß. Richtig also das Wasser heiß. Muss ziemlich schnell zum Kochen gebracht werden. Ja, also es empfiehlt sich natürlich, wenn man so ein Lagerfeuer-Fan ist und sagt, ich verzichte sowieso auf den Kocher und ich koche mir jeden Abend mein Süppchen auf meinem Lagerfeuer, das ich jeden Abend mache, dann ist das tatsächlich eine bessere Alternative als ein Solarpanel, ein Windgenerator oder diese komische Kurbel, weil man dieses kleine Gerät, wie gesagt, maximal so groß, gibt es in verschiedenen Größen wie eine Kaffeetasse, wiegt keine 200 Gramm. Das kann man dann in die Glut stellen und damit sein Handy laden und wahrscheinlich sogar 2 Handys zusammen. Also da kommen bis zu 10 Watt raus, je nach Gerätegröße. Aber Kaffeetasse ist ungefähr 10 Watt Maximalleistung. Das Hauptproblem besteht aber darin, dass man ständig Wasser nachkippen muss, weil es verdunstet ja ruckzuck. Ja. Und das Gefäß, was wir das dabei hatten, das hatte vielleicht ein Volumen von 150 Millilitern. Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber ich glaube, so nach 3 Minuten waren die weg. Das heißt, ich kann da nicht gemütlich sitzen und das knisternde Lagerfeuer gucken, sondern ich muss ständig irgendwie panisch in dieses Gerät gucken, dass es nicht durchbrennt, weil der Wasserstand halt dann irgendwann zu nahe geht. Das heißt, ich muss ständig da mit einer Gießkanne sitzen und da Wasser reinfüllen. Aber in der Zeit lädst halt echt richtig mit Rums das Handy und wahrscheinlich sogar 2 gleichzeitig und noch die Stirnlampe dazu. Was aber keinen Sinn macht, das haben wir auch gegengerechnet, ist, so ein Gerät zu nehmen und auf den Gaskocher zu stellen. Das funktioniert zwar, aber da verbraucht man dann so viel Gas, dass man auch genauso gut einen Haufen Batterien oder Powerbanks mitnehmen könnte, weil man, ja, und die sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen kompakter als Gaskartuschen. Oder Benzinkocher könnte man ja auch nehmen, da ist jetzt die Größe des Brennstoffbehälters nicht ausschlaggebend, aber es rechnet sich auf jeden Fall nicht, das Ding beim Kocher zu betreiben. Wenn man aber ein Lagerfeuer macht, eine feine Sache.
Und was kosten die Dinger ungefähr? Ganz grob?
Die lagen um die 150 Euro auch. Also die kleineren. Die Grube steht aber noch da drin, das habe ich vergessen zu erwähnen. Man muss nicht nur ständig darauf achten, dass eben der Wasserstand in dem Gerät noch in Ordnung ist. Man muss auch gucken, dass das Kabel nicht anschmort. Weil ganz viele Geräte haben halt nur 5 cm sind Metall ummantelt und danach geht dann die Plastikschnur los. Das macht sich in der Glut nicht wirklich gut. Also man kann es aber hinkriegen, wir haben es ausprobiert, am Rand eines Lagerfeuers immer ein bisschen nachschieben, immer Wasser nachgießen. Man ist den ganzen Abend beschäftigt, das ist eine schöne Sache, wer sich schnell langweilt, für den kann ich so ein Gerät wirklich empfehlen. Alle anderen sollten dann vielleicht doch lieber eine Powerbank mitnehmen, das ist entspannter.
Also scheint Powerbank so, jetzt so Fazit ist es irgendwie das Medium für Strom unterwegs. Ja. Man muss den Hüttenwirt nicht nerven, man läuft nicht mit komischen Propellern auf dem Hut rum und hat immer was dabei, was irgendwie auch nachladbar ist und nicht viel kostet. Habe ich dich schon gefragt, was die Solarpaneele kosten? Ich glaube nicht.
Die sind relativ günstig geworden. Da möchte ich auch noch eins zu sagen. Es gibt Solarpaneele auch mit integrierter Powerbank. Das hört sich im ersten Anflug vielleicht ganz pfiffig an, hat aber eigentlich nur Nachteile. Okay. Das heißt, die Solarfläche ist recht gering. Das Gerät ist natürlich entsprechend schwer durch die Powerbank, die verbaut ist. Und man muss diese Powerbank durch die Solarzellen, die man ja in die Sonne legt, immer der Hitze aussetzen. Das heißt, die werden richtig, richtig heiß und dann in diesem heißen Zustand dann geladen, was keinem Akku wirklich gut tut. Also die kann man eigentlich gleich vergessen. Deutlich besser ist es, man kauft einfach nur ein blankes Panel. Wie gesagt, am besten flexibel, wasserdicht beschichtet, kostet groß 100 Euro.
100 Euro,
100 Euro kriegt man ein vernünftiges Gerät, 150 kriegt man sogar richtig leistungsstarke Geräte, die wiegen zwischen 200 und 300 Gramm und machen bis zu 15 Watt Strom, hauen die raus, wenn die Sonne richtig scheint. Also es reicht nicht ein wolkenloser Himmel, es hängt auch von der Jahreszeit ab, zumindest in unseren Breitengraden oder noch viel stärker natürlich in Skandinavien. Man stellt ganz klar fest, dass es im Winter, auch wenn die Sonne noch so vom Himmel ballert und ganz klare Sicht herrscht, da kommt maximal 50% der Leistung raus, die im Sommer rauskommt. Also es fühlt sich zwar fast genauso hell an, aber es ist es längst nicht. Also nicht fürs Solarpanel.
Und bei den Powerbanks, die ja, wie gesagt, anscheinend das die Lösung für die meisten Probleme des Stroms unterwegs sind. Muss ich da mich normal wie bei einem Lithium-Ionen-Akku auch verhalten, was so die Pflege des Akkus angeht, dass er sozusagen seine Leistung nicht zu schnell verliert?
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, wie gesagt, man sollte ihn nicht in kompletter Hitze laden oder überhaupt der Hitze aussetzen. Auch nicht extremer Kälte.
Das tut tief entladen, ist das noch ein Thema?
In der Regel sorgt eine Elektronik dafür, dass das nicht passiert. Das heißt, ich kann ihn komplett leer saugen, das Gerät schaltet ab, bevor es Schaden nimmt. Das hat mittlerweile eigentlich jedes Gerät. Was ein nützliches Feature ist, ist es eine Anzeige des Ladezustandes über mehrere LEDs. Also nicht nur zwei, irgendwie ist noch was drin oder ist nichts mehr drin, sondern so 5, 6, vielleicht auch sogar 10. Manche haben sogar eine Digitalanzeige mit der genauen Wattzahl, die noch drinsteckt in dem Gerät. Das ist ganz vernünftig. Oder wenn man es halt an ein Solarmodul anschließen möchte und man sich für einen Tag vom Zelt entfernt und das alleine laden soll, dann kann es auch nicht schlecht sein, wenn es vielleicht wassergeschützt ist, sodass, wenn doch mal ein Schauer kommt, nicht gleich die Powerbank irgendwie den Geist aufgibt, weil sie nass geworden ist. Aber da gibt es viele gute Geräte zu annehmbaren Preisen heute.
Und wenn ich jetzt nochmal kurz auf das Thema Navigation komme, was würdest du sagen, Handy-Navigation oder ein dediziertes Outdoor-Gerät, was sozusagen nur für Navigationsaufgaben zuständig ist, was würdest du da empfehlen? Gibt es da stromverbrauchstechnisch auch Unterschiede?
Da gibt es stromverbrauchstechnisch natürlich schon Unterschiede. Der Vorteil von einem Zweitgerät ist natürlich, dass ich das Handy schone. Ich kann das dann eben für Fotos benutzen, für zum Musik hören oder auch für Notfälle einfach als Backup behalten. Aber ich glaube, die wenigsten möchten einfach ein zweites schweres Gerät mitnehmen, nur allein zur Navigation. Also wenn man halt in der Lage ist, sein Handy vor Witterungseinflüssen und Stößen irgendwie halbwegs zu schützen, das ist ja relativ einfach, man trägt es am Körper oder wenn man halt in regnerische Gebiete geht, dann nimmt man halt so eine wasserdichte Hülle mit, die gibt es teilweise auch passgenau für jeden Handytyp. Dann ist es eigentlich günstiger, also Gewichts vom Gewicht her, dass man mitschleppen muss, sowieso günstiger, man nimmt das Handy und kauft sich noch ein zweites GPS-Gerät. Wenn man aber weiß, man ist irgendwie sehr tough unterwegs und das Gerät wird irgendwie auch vielleicht mal Stößen ausgesetzt oder muss in extremer Kälte gut funktionieren, man möchte ein Display, was nicht so viel Strom saugt und was ich auch mit Tasten bedienen kann und nicht nur über Touchscreen, was ja manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade wenn es regnet, dann ist ein klassisches GPS-Gerät, wie sie für Outdoor-Bereiche angeboten werden, immer noch erste Wahl. Aber das sind Sonderfälle. Also in der Regel reicht es eigentlich, wenn ich mit dem Handy navigiere. Das funktioniert heute sehr gut. Es gibt sehr gute Apps.
Ich wollte gerade fragen, abschließend hast du irgendwie einen Tipp, was ist deine Lieblings-App?
Meine Lieblings-App. Es gibt eine sehr gute, kostenlose App von Autovox. Die heißt, glaube ich, Bergtouren-App, ganz platt. Und die eignet sich für Sommer und Winter, Skitourengeher, Wanderer gleichermaßen.
Autovox, ist das der Bekleidungshersteller?
Das ist der Bekleidungshersteller, ganz genau. Das basiert halt auf einer anderen Kartengrundlage, die auch andere Apps benutzen. Aber dort habe ich momentan zumindest noch, das kann sich auch irgendwann sicherlich mal ändern, die Möglichkeit, auch Karten offline zu speichern. Das ist auch noch ein Tipp, der vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, um Strom zu sparen auf Tour. Wenn ich mir dann jeweils den Kartenausschnitt unterwegs runterladen muss, dann kostet das natürlich auch entsprechend Strom. Und ich bin natürlich auf eine Netzabdeckung angewiesen. Also günstiger ist es, wenn ich vor der Tour zu Hause das Handy vielleicht im heimischen WLAN-Netz einfach mal konsultiere und da die Karte, die ich brauche, dann später für die Tour komplett runterlade und abspeichere. Aber diese Option muss eben vorhanden sein. Sehr viele Navigations-Apps bieten diese Option eben nicht mehr an, es sei denn, man hat eine kostenpflichtige App erworben, da ist es dann oft möglich. Aber so diese Testversion, die Demo-Version oder eben die kostenlosen Versionen, die man sich oft raufspielen kann, die bieten in der Regel eben keine Offline-Speichermöglichkeiten mehr an.
Dann würde ich sagen, das war's für heute erstmal zum Thema Strom unterwegs. Danke, Boris, für deine Ausführungen. Wenn euch unser Podcast gefällt und gefallen hat, dann abonniert uns bitte, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Bis dahin findet ihr uns wie immer entweder als Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder digital unter www.outdoormagazin.com mit Bindestrich dazwischen und natürlich auch bei Facebook und Instagram. Ich sage bis dann, Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.